Ich möchte Sie herzlich begrüßen heute Abend. Ich erinnere mich, dass ich vor einem Jahr hier war. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Wir haben in diesen 4 Abenden ziemlich viel vor. Wir werden unsere Bibeln brauchen. 1. Korinther Kapitel 12 bis 14 ist unser Thema. Und wir hoffen, dass wir durchkommen. Wir werden 90 Minuten pro Abend, also das heißt bis 8:30 soll es gehen. Ja. Wir versuchen dann eine Pause dazwischen noch einzuschieben, dass wir frisch bleiben. Es geht um dieses Thema, die Geisteswirkungen in Kapitel 12. Paulus bekam ja einen Brief, das heißt Paulus schrieb einen Brief, aber er bekam Besuch von Leuten aus Korinth und die hatten einige Fragen und einige dieser Fragen betraf die Geisteswirkungen, die Wirkungen des Heiligen Geistes. Wir wollen zuerst mal den Text hier lesen, die 1. Korinther 12, die ersten 6 Verse und dann weiter, aber zuerst mal nur beginnen wir mit Vers 1 bis 6. Was aber die Geistlichen betrifft, will ich nicht, Brüder, dass ihr in Unkenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr von den Heiden wart, dass ihr weggeführt wurdet zu den stummen Götzen hin, wie ihr geführt wurdet. Darum setze ich euch in Kenntnis, niemand, wenn er im Geist Gottes redet, sagt, dass Jesus verflucht sei. Und niemand kann sagen, Jesus sei Herr, als nur im Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Auch sind verschiedene Dienste, und es ist derselbe Herr. Und es sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Paulus spricht hier zum Thema die geistlichen Dinge. Bei euch, bei Ihnen ist es vielleicht so übersetzt, die Geisteswirkungen oder die geistlichen Gaben vielleicht auch. Das griechische Wort hier steht einfach die geistlichen, also die geistlichen Dinge oder die geistlichen Wirkungen sind gemeint. Natürlich spricht er dann von Gnadengaben, aber er spricht von einem speziellen Unterthema bei den Gnadengaben. Gnadengaben gibt es ja viele. Ja. Dass Gott uns langes Leben gibt, ist eine Gnadengabe. Oder dass wir gesund sein dürfen, ist eine Gnadengabe. Das heißt, er beschenkt uns in seiner Gnade. Ewiges Leben ist eine Gnadengabe, Römer 6. Die Ehe ist eine Gnadengabe, 1. Korinther 7 und so weiter. Aber hier spricht er von den Gnadengaben, die mit geistlichen Wirkungen zu tun haben. Das ist ein Thema, das ist heute sehr modern und hat auch zu vielen Diskussionen angeregt. Und von daher ist es wichtig, dass wir richtig eintauchen in den Bibeltext. Also, was die geistlichen Dinge oder die geistlichen Wirkungen betrifft, will ich nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Paulus sagt in den ersten 6 Versen einiges Grundsätzliches über die geistlichen Wirkungen. Und er sagt schon hier, wie wir jetzt schon gerade gelesen haben, Vers 1, es ist wichtig, dass man informiert ist. Viele Christen sind nicht informiert. Aber Paulus sagt, es ist sein Anliegen, dass Christen informiert sind. Also sie sollen etwas wissen. Nur Wissen allein ist natürlich zu wenig, aber mit dem Wissen beginnt es. Also wir müssen mal etwas wissen, brauchen Information. In Vers 2 zeigt er, dass es Gefahren gibt. Ihr wisst, dass ihr von den Heiden, dass ihr weggeführt wurdet zu den stummen Götzen hin, wie ihr geführt wurdet. Es gibt Gefahren von der Vergangenheit her. Paulus richtet sich an Christen. In diesem Vers wird es deutlich, dass sie aus dem Heidentum kommen. Die meisten Korinther kamen aus dem Heidentum und wurden von den stummen Götzen geführt. Götzen, die nicht reden können und nicht sehen können. Aber hinter den Götzen stecken Dämonen, sagt Paulus an anderen Stelle. Und gerade in Kapitel 8 vom gleichen Brief. Und weil Dämonen dahinter stecken, deshalb ist der ganze Götzendienst so gefährlich. Nicht nur deshalb, aber das ist ein Grund. Die Götzen selber sind stumm, wir sollen aber zu jemandem beten, der reden kann, zu Gott, Und er sagt hier, früher habt ihr euch führen lassen von Götzen und indirekt eigentlich von Dämonen. Und gerade auf dem Gebiet, die geistlichen Wirkungen, ist es oft gefährlich für Christen geworden, weil sie sich auch dann führen lassen von falschen Geistern. Also bei diesem Thema ist Verführung eine Gefahr. Deshalb müssen wir darüber sprechen. Wir müssen alle geführt werden. Alle Menschen brauchen Führung. Und wenn jetzt Menschen gläubig geworden sind, Christen geworden sind, dann ist der Heilige Geist der uns führen möchte. Und die Korinther haben sich interessiert für die Führung des Heiligen Geistes und sie haben sich interessiert für besondere Manifestationen des Heiligen Geistes. Sie wollten etwas spüren, aber Paulus sagt, passt auf, der Feind kann euch genauso auch etwas geben. Aha, das schaltet mir ab, das ist nicht gut. Na gut. Der Heilige Geist möchte uns führen, aber passt auf, der Satan ist auch einer, der uns verführen möchte. Wie kann man prüfen? Nun, er sagt hier in Vers 3, es gibt eine Hilfe, Vers 3, darum setze ich euch in Kenntnis, niemand, wenn er im Geist Gottes redet, sagt, dass Jesus verflucht ist. Und niemand kann sagen, Jesus ist Herr, als nur im Heiligen Geist. Also, man kann schon erkennen, ob der Satan dahinter steckt, also Dämonen dahinter stecken, oder ob der Heilige Geist dahinter steckt. Und er sagt, das, woran man es erkennen kann, ist der Inhalt. Das heißt, man kann prüfen und das Prüfen geschieht über den Inhalt dessen, was gesagt wird. Das heißt, wenn wir irgendwo besondere Phänomene sehen oder hören, dann müssen wir uns immer fragen, was wird denn hier eigentlich gelehrt? Was ist der Inhalt der Lehre, die zu solchen Manifestationen führt? Hier ist die Rede einfach davon, dass der Geist Gottes nicht dahin leiten wird, dass Jesus Christus verunehrt wird. Niemals. Es ist niemals das Anliegen des Heiligen Geistes, im Gegenteil. Der Heilige Geist will, dass Jesus Christus groß herauskommt, dass Jesus Christus geehrt wird. Und von daher ist diese Einleitung hier schon sehr wichtig, dass wir uns klar sind, man kann also sehr wohl Geister erkennen an dem, was gesagt wird, an dem Inhalt. Nicht so sehr schauen auf das, was man sieht, sondern schauen auf das, was man hört, was hier gelehrt wird. Was lehrt dieser Mann, der diese Phänomene jetzt hervorruft? Und wenn das schriftwidrig ist, dann ist es nicht von Gott. Und wenn es nicht von Gott ist, und es ist übernatürlich, dann kann es nur von dem Feind sein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn es übernatürlich ist, ist es entweder von Gott oder vom Feind. Es gibt natürlich Dinge, die sind natürlich, ja, die kann man natürlich erklären. Das ist wieder was anderes. Aber wenn es um übernatürliche Phänomene geht, dann muss man sehr Acht geben. Vers 3 war das. Vers 4, ich muss noch vielleicht hier noch hinzufügen, in 1. Johannes 4, Vers 1, auch Johannes spricht davon, 1. Johannes 4, Vers 1, prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüfet die Geister. Und es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt, sagt Johannes. Und prüft die Geister, das heißt, die falschen Propheten sprechen in einem Geist. Und der Geist, der hier spricht, der wird geprüft an dem Inhalt dessen, was die falschen Propheten lehren. Also auch Johannes sagt dasselbe wie Paulus. 1. Johannes 4, Vers 1. Aber wenn der Heilige Geist am Wirken ist, dann wird es dahin führen, dass Jesus, die Herrschaft Jesu Christi anerkannt wird. Also das muss uns von Anfang an klar sein. Wenn der Heilige Geist wo am Wirken ist, dann wird es uns dahin führen, dass Jesus Christus geehrt wird und dass seine Herrschaft herausgestellt wird. Auch die Herrschaft im persönlichen Leben. Die Dämonen, die wollen das nicht. Und die wollen das auch nicht bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wenn ein Mensch sich bekehrt, was sagt Paulus, was muss er tun? Er muss zwei Dinge tun. Eins mit dem Herzen, eins mit dem Mund. Mit dem Herzen glaubt man und wird gerecht, oder? Und mit dem Munde bekennt man Jesus, dass er der Herr ist. Herr Jesus, Herr, du bist Jesus, du bist Herr. Herr, du bist Jesus. Und man anerkennt die Herrschaft Jesu Christi. Wenn man es ehrlich meint, dann ist das etwas vom Heiligen Geist. So kommt also der Heilige Geist zum Ausdruck. Vers 4. Es gibt Verschiedenheiten. Wir haben es hier mit Verschiedenheiten zu tun. Es gibt verschiedene Gnadengaben. Es gibt verschiedene Dienste. Es gibt verschiedene Auswirkungen. Das habe ich hier rot notiert, verschiedene Gnadengaben. Und ein Geist, der diese Gnadengaben schenkt und wirkt, der die Fähigkeit gibt, verschiedene Dienste, aber nur ein Herr, derselbe Herr, der über diese Dienste verfügt und diese Dienste zuweist mit den Gnadengaben. Also die Gnadengaben sind für verschiedene Dienste da. Und es gibt verschiedene Auswirkungen oder Wirkungen, Wirkungsweisen. Aber es ist ein und derselbe Gott. Also mit demselben Dienst kann es verschiedene Wirkungen geben. Der eine hat vielleicht die Gnadengabe zu ermuntern, zu ermutigen. Der eine tut es öffentlich und der andere tut es privat. Das ist der verschiedene Dienst. Und bei den verschiedenen Diensten, vielleicht tun es beide privat, sind sie ermutigende Leute, die das Gabe des Ermutigens haben. Und bei der einen hat es große Auswirkungen oder die und die Auswirkungen, bei dem anderen hat es eine andere Auswirkung. Das bestimmt Gott. Ja, Gott ist derjenige, der uns sagt, der uns die Gnadengaben gibt. Gott ist derjenige, der uns die Dienste mit unseren Gnadengaben gibt und Gott ist derjenige, der die Auswirkungen bestimmt. Wir müssen nicht meinen, dass das liegt immer am Prediger oder am Seelsorger oder an dem Christen, den einzelnen Christen, wenn das nicht so viele Auswirkungen gibt wie bei einem anderen. Jeremia war eindeutig ein gehorsamer Christ oder Christ, ein Prophet, gehorsamer Prophet, ja. Aber er hatte wenig Auswirkungen, sein Dienst hatte wenig Auswirkungen. Fast niemand hörte auf Jeremia. Das heißt, die haben schon gehört und haben gesagt, ja, wir machen so. Und dann haben sie es nicht gemacht. Ja. Noah war auch ein Prophet, aber er hat nicht viele Menschen erreicht. Das heißt, er hat viele erreicht, aber sie sind nicht gerettet worden, sie ließen sich nicht retten. Also wir müssen nicht meinen, das liegt immer am Prediger oder am Seelsorger oder an dem, halt, der jetzt den Dienst tut, wenn die Auswirkungen nicht so groß sind. Das ist je nachdem, wie der Herr es verwendet. Dann gibt es andere, die stellt der Herr irgendwo hin und sie staunen selber, wieso so viel Auswirkung geschieht durch den Dienst. Das behält sich Gott vor. Natürlich, wenn jemand den Dienst in einer falschen Motivation tut, aus dem Fleisch heraus, wie die Bibel sagt, das ist was anderes. Dann kann der Herr natürlich auch nicht segnen. Also hier am Anfang, ganz am Anfang von diesem großen Thema sagt Paulus, es gibt hier Verschiedenartigkeiten. Das soll einmal klar sein, von Anfang an klar sein. Und Gott ist es, der bestimmt. Nicht wir sind die Bestimmen, nicht wir sind diejenigen, die sagen, wo wir dienen wollen und womit und wie wir dienen wollen und wie viel Auswirkungen es geben soll, das bestimmt der Herr. Ein Gott, der alles in allen wirkt, der heißt es hier, der alles in allen wirkt, also wenn hier auf Erden irgendetwas geschieht für die Ewigkeit, dann was Fruchtbares für die Ewigkeit, dann wird es der Herr Jesus getan haben. Alles, was bleibt, sind die Dinge, die der Herr Jesus getan hat. Eines Tages, wenn wir zurückblicken von der Ewigkeit her auf unser Leben als Christen, das, was geblieben ist, sind die Dinge, die der Herr Jesus gewirkt hat durch uns. Gott ist es, der alles in jedem Einzelnen, in allen Christen wirkt. Es ist also nicht meine Aufgabe, zu bestimmen, welcher Dienst zu geschehen hat. Ich kann zwar helfen, ich kann sagen, du, ich glaube, du hast hier eine Gabe und ich kann ermutigen in diese Richtung, ja, jemand anderen. Aber ich kann ihn nicht bestimmen, kann nicht sagen, so, du machst jetzt diesen Dienst. Das kann ich nicht machen, das macht der Herr. Oft können wir gar nicht sehen, wie der Herr am Werk ist. Wie viel Frucht wirklich geschieht, wissen wir gar nicht. Das ist nämlich eine Sache, die im Verborgenen, das meiste geschieht im Verborgenen. Die meisten Dinge im Christenleben geschehen im Verborgenen. Das meiste, was in Gemeindearbeit geschieht, geschieht im Verborgenen. Es gibt Leute, habe ich schon Leute kennengelernt, die sagen, bei uns ist nichts los. Bei uns ist einfach nichts los. Sag ich, woher weißt du, dass nichts los ist? Der Herr wirkt im Verborgenen. Sag ich, ja, ich sehe nichts. Ja, das ist was anderes. Du siehst nichts. Aber vielleicht wirkt der Herr sogar sehr viel in den einzelnen Herzen. Irgendwann kommt es dann schon zum Ausdruck, das ist klar. Aber wir müssen nicht gleich alles sehen. Das Wirken Gottes ist nicht immer gleich sichtbar. Ja, bei den Korinthern, da war das so, und wir werden das gleich sehen in den nächsten Versen, die Korinther, die wollten gern was sehen und was spüren und was hören. Die wollten Manifestationen haben. Also, dass man etwas merkt vom Heiligen Geist. Ja? Und da sagt Paulus, passt auf, das ist eine Gefahr. Man kann nämlich so darauf versessen sein, was zu sehen und was zu hören, dass man auf das Diesseitige ausgerichtet ist. Aber wir sollen nicht auf das Diesseitige ausgerichtet sein, sondern auf das Jenseits. Und das Jenseits ist von der Natur der Sache her etwas, was verborgen ist, unsichtbar. Der Herr Jesus ist heute da und ist nicht sichtbar. Wir riechen ihn nicht, wir spüren ihn nicht, wir greifen ihn nicht, wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht. Gar nichts. Und doch ist er gegenwärtig. Also das ist hier einleitend gesagt von Paulus. Mit dem wollen wir ins Thema einsteigen. Vers 7 bis 11 über das Zuteilen der Gnadengaben. Schauen wir uns den Text an. Vers 7 bis 11. Einem jedem wird die Offenbarung des Geistes zur Förderung gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen ein Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem weiteren Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben des Heilens in demselben Geist, einem anderen Kraftwirkungen, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem weiteren Sprachenarten, einem anderen das Übersetzen der Sprachen. Dieses alles wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem Einzelnen zu, so wie er will. Mal bis hierher. Also hier geht es darum, dass Paulus mal zeigt, der Heilige Geist offenbart sich auf verschiedene Weise. Was Paulus hier tut, ist nicht eine erschöpfende Behandlung des Themas, wie der Heilige Geist wirkt. Und er nimmt einige Beispiele heraus. Also zuerst einmal, wer empfängt, es geht hier um Gnadengaben offensichtlich, ja. Es geht um Gnadengaben, was heißt das? Gnadengaben sind gewisse Manifestationen, gewisse Wirkungen des Heiligen Geistes durch Menschen. Eigentlich sind die Gnadengaben Fähigkeiten. Eine Gnadengabe hat man, wenn man etwas besonders gut kann. Jeder Christ, ja, kann etwas gut. Vielleicht hat er es noch nicht gemerkt, aber er kann etwas gut. Wenn er sich einsetzt, wenn er sich betätigt, dann merkt er kann etwas gut. Jeder Christ bekommt den Heiligen Geist bei der Bekehrung und er bekommt auch Gnadengaben. Bei der Bekehrung oder vielleicht auch später, nach der Bekehrung. Timotheus hat auch nach der Bekehrung Gnadengaben bekommen. Also von daher, aber das dürfen wir wissen, dass jeder irgendetwas gut kann. Aber hier ist die Rede von Offenbarung. Wenn ihr in den Text schaut, oder wenn Sie in den Text schauen, einem jeden wird die Offenbarung des Geistes gegeben. Das heißt, der Geist offenbart sich irgendwie. Das heißt, er wird sichtbar, er wird irgendwie merkbar oder irgendwie erkennt man den Geist. Man erkennt das Wirken des Geistes. Also wir tappen nicht ganz im Dunkeln, wenn wir vom Heiligen Geist jetzt sprechen und von seinen Gaben. Der Heilige Geist offenbart sich irgendwie. Er zählt dann 9 solche Beispiele auf, wie sich der Heilige Geist offenbart, in den Versen 8 bis 10, aber wir kommen gleich drauf. Aber zuerst Vers 7. wer empfängt? Nun, da steht jeder. Also jedem gibt Gott die Fähigkeit, irgendwie sich zu betätigen, sodass der Heilige Geist was tun kann, sodass der Heilige Geist Gnade schenken kann, der Gemeinde etwas mitteilen kann. Jeder Christ ist ein Teil von dem Wirken des Geistes, oder jeder Christ hat die Fähigkeit vom Heiligen Geist, sodass irgendetwas entsteht. Wenn der Christ gehorsam ist, wenn er mit dem Herrn lebt und wenn er sich einsetzt, wird irgendwas geschehen. Was sind die Gnadengaben? Er sagt hier, sie sind Offenbarung des Geistes. Also, es wird offenbar, was der Heilige Geist tut. Offenbarung des Geistes, Offenbarungen des Geistes. Nun, wenn jemand dient, egal was er tut, vielleicht tut jemand Hilfsgüterarbeit. Das ist eine Arbeit, das ist ein Dienst mit einer Gnadengabe, Hilfsgüterarbeit, dazu braucht man Gnadengaben. Jetzt tut jemand eine Hilfsgüterarbeit mit dem Dienst und dann wird dadurch der Heilige Geist offenbar. Es offenbart sich, dass der Heilige Geist hier, dass ein Nutzen geschieht für die Gemeinde. Es offenbart sich etwas. Also hinter dem Dienen steckt der Heilige Geist. Das heißt nicht, dass wir das spüren, das heißt nicht, dass wir das riechen oder hören. Nein, das kann ganz im Stillen geschehen. Aber man merkt zum Schluss, hier ist jemandem geholfen worden. Und das war vom Heiligen Geist. Versteht ihr? Also wenn manche Christen sind sich nicht richtig klar, wie das eigentlich ist mit dem Heiligen Geist. Das ist irgend so ein Nebel, da kennt man sich nicht aus, da greift man durch, das ist irgendwie, da kommt man nicht weiter mit dem Heiligen Geist. Mit Jesus kann man was anfangen, da kann man lesen, was er getan hat und was er für uns getan hat. Das verstehen wir, aber der Heilige Geist, da hängen wir in der Luft. Ja. Und Paulus will uns zeigen, der Heilige Geist ist eigentlich niemand anderer als der Geist von dem Herrn Jesus. Das ist niemand anderer als der Herr Jesus, sein Geist. Ja? Und der ist am Wirken. Wir müssen nicht meinen, jedes Mal, wenn der Heilige Geist wirkt, dann geschieht irgendwie was ganz Besonderes. Natürlich ist das Wirken immer besonders, aber es kann ganz unscheinbar sein. Also wenn ein Christ dient, dann wirkt der Heilige Geist. Vielleicht putzt er den Gemeindesaal. Sagst du, ja, was ist da der Heilige Geist? Der Heilige Geist hat hier geholfen. Wieso? Ja, wir kommen in den Gemeindesaal und merken, alles ist sauber. Das ist uns zum Nutzen, oder? Dann können wir uns versammeln. Und da haben wir es angenehm, wenn wir uns versammeln. Jemand hat das vorbereitet heute Abend. Dazu hat er auch den Heiligen Geist gebraucht. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, mach die Sache so, dass die Leute sich wohlfühlen heute Abend. Das war auch wichtig, damit die Versammlung stattfinden kann. Ja. Also wir dürfen nicht meinen, der Heilige Geist, das ist immer irgendwie was Bombastisches. Nein. Zu welchem Zweck werden die Gnadengaben oder die Offenbarungen des Geistes gegeben? Vers 11 steht, Vers 7 am Ende. Zur Förderung oder zum Nutzen, zum Gewinn, zum Profit. Irgendwer profitiert davon. Heute profitieren wir davon, dass jemand den Saal hergerichtet hat. Alle profitieren wir davon. Aber nicht nur wir sollen profitieren, Gott soll auch profitieren. Gott ist der gute Hirte von seinen Schafen. Und ein Hirte, der profitiert von seinen Schafen, oder? Der bekommt Wolle und bekommt Milch und Käse und weiß ich was. Jedenfalls, der Hirte profitiert von den Schafen. Und der Herr Jesus oder Gott selber profitiert von den Gläubigen. Der soll was haben von den Gläubigen. Meistens denken wir umgekehrt. Wir sollen was haben von Gott. Wir sollten mal daran denken, was Gott von uns haben soll. Das ist vielleicht noch besser. Es geht ja um ihn in erster Linie. Er ist der Erste, der Nutzen und Profit haben soll von uns und von unseren Gnadengaben, von unseren Dienen. Zur Förderung, nämlich dass Gott was davon hat und natürlich, dass wir auch was davon haben. Wenn Gott uns Gnadengaben gibt, dann ist es nicht was Unnützliches. Dann ist es was sehr Nützliches. Alles, was Gott tut, ist nützlich. Und wenn er uns Gnadengaben gibt, dann ist das zum Nutzen der Gemeinde. Zum Nutzen von jedem Gläubigen. Paulus wird noch viel davon sprechen. Jetzt, ich halte mich jetzt einfach kurz. Er gibt dann jetzt 9 Beispiele der Offenbarung des Geistes. Und wie ich schon sagte, das ist nicht erschöpfend. Es gibt viel mehr. In Römerbrief lesen wir andere Gnadengaben. In Epheser 4 lesen wir auch von Gnadengaben. Hier spricht er besonders von Offenbarungen des Geistes, sodass man ihn hört, Mitteilung, von, also ein Wort der Weisheit, ein Wort der Kenntnis, Glaube, den hört man auch übrigens, den Glauben. Wie hört man den Glauben? Indem jemand redet, indem jemand davon spricht. Ich komme, sagt Paulus, ich komme nach Rom, um zu profitieren von eurem Glauben und damit ihr profitiert von meinem Glauben. Wie macht er das? Stellt er sich hin in Rom, irgendwo in einem Ort und sagt, ich glaube jetzt ganz fest. Nein, das äußert sich irgendwie. Wie äußert sich? Ja, allein, dass er betet, dass er da ist, dass er spricht vom Herrn. Da äußert sich was über seinen Glauben. Dann erzählt er vielleicht etwas, was er erlebt hat. Oder erzählt, wie der Herr in seinem Leben gewirkt hat und was er noch vorhat, was er für Ziele hat. Das alles spricht von seinem Glauben. Und die anderen profitieren von seinem Glauben. Es kommt jemand und berichtet von einer Arbeit, bei uns war einer von Indien, hat von der Arbeit berichtet von Indien, hat mir erzählt, was er dort tut und ich habe profitiert von seinem Glauben. Wie der lebt. Also, er hat mir nur erzählt, was er tut. Aber damit hat er mir von seinem Glauben etwas mitgeteilt. Ja, und ich bin ermutigt worden für meinen Glauben, gestärkt worden durch seinen Glauben. Ja. Immer wenn Christen zusammenkommen, wir sollen nicht meinen, das ist nur in der Versammlung so. Immer wenn Christen zusammenkommen, soll sich etwas äußern. Da reden wir miteinander und dann soll man nicht nur über Fußballspielen reden oder jetzt ist Fußball im Moment nicht modern, in einem Jahr ist Fußball wieder modern, aber da reden wir halt von irgendwas, vom Garten, ja. Das ist schon gut, man darf vom Garten reden, aber das Eigentliche, warum wir zusammen sind, ist, dass man irgendwas merkt von unserem Glauben. Das ist nicht begrenzt auf die Stunde, wo wir uns versammeln am Abend, wo wir Bibelstunde haben, wie heute. Also, nochmal zurück, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Also ein Wort der Weisheit, das ist hier eine Offenbarung des Geistes. Was ist Weisheit? Weisheit hat zu tun mit Praxis. Wie macht man das und wie kommt man zu dem Ziel? Jemand sagt, ich habe Kinder, die mir nicht gehorchen. Wie kriege ich Kinder, die mir gehorchen? Jetzt braucht es Weisheit. Vielleicht ist da eine ältere Frau, die sagt, du, darf ich dir mal ein paar Sachen sagen? Und dann erfährt die jüngere Frau von der älteren Frau ein Wort der Weisheit. Wie man umzugehen hat mit den Kindern, worauf man aufpassen muss und achten muss und so weiter. Ah, so ist das. So komme ich zu dem Ziel, das ich erreichen möchte. Das ist Weisheit. Das muss nicht eine hohe, intelligente Aussage sein von irgendjemandem. Das ist nicht Weisheit, das ist Wissen vielleicht. Ja? Aber Weisheit hat mit Praxis zu tun. Und das gibt es sehr viel unter Christen. Wir brauchen Weisheit. Er nennt das als erstes, von all diesen 9 Beispielen, die er bringt, das erste ist Weisheit. Jakobus spricht auch viel von Weisheit. Jakobus Kapitel 3. Da kann man auch studieren, mal schauen, was ist eigentlich Weisheit. Ja. Weisheit beginnt damit, dass man Gott fürchtet, steht in den Sprüchen. Ja. Das ist der Anfang aller Weisheit, ist die Gottesfurcht. Wenn man sich Gott unterordnet, wenn man auf Gott hört, ja, also Gottesfurcht, ich habe das einmal erklärt, wir Schweizer, also ich bin kein Schweizer, aber ich wohne in der Schweiz, wir fürchten die Polizei. Ja. Was heißt das? Das heißt, wir horchen genau auf die Straßenregeln und schauen genau, wie man fahren muss, weil wenn man das nicht tut, dann ist das teuer. Und jetzt richten wir uns danach aus. Und der Anfang der Weisheit, sagt Gott, ist, wenn man auf Gott hört. Das heißt, wenn man sich nach Gott ausrichtet. Der Anfang der Weisheit ist, Gott zu fürchten. Da beginnt alles mit dem, dass ich sage, okay, ich habe mich entschlossen, ich will mich nur nach Gott ausrichten und nicht nach dem, was die Menschen sagen. Das ist Anfang von Weisheit. Dann wird man ein weiser Mensch, sagt Sprüche. Das ist ein Wort der Weisheit. Und dann gibt es aber noch detailliertere Weisheit. Ja? Und wir brauchen das so viel. Wir brauchen viel Gespräch in den Gemeinden. wie kann ich das machen? Nicht googeln. Der Herr, Google ist nicht weise. Das ist eine Zusammensammlung von Wissen. Und das ist meistens nicht so das beste Wissen. Wir müssen reden miteinander. Wir brauchen Menschen, die den Heiligen Geist haben, die Christen sind also, und die vom Heiligen Geist begabt sind, indem sie was zu sagen haben für unser praktisches Leben. Wie ich das und jenes erreiche. Und vielleicht wissen wir, wenn ich ein Problem habe in dem Bereich, dann muss ich zu demjenigen gehen, und in einem anderen Bereich kann ich zu dem anderen Bruder gehen oder Schwester gehen. Das ist, was wir brauchen in den Gemeinden. Ein Wort der Weisheit. Das nächste ist ein Wort der Kenntnis. Das hat mit Information zu tun. Bei euch steht vielleicht ein Wort der Erkenntnis. Erkenntnis oder Kenntnis, das ist im Griechischen das gleiche Wort, so oder so. Man kann dann was erkennen. Durch jemanden, der mir Information gibt, kann ich etwas erkennen. Das kann sein, etwas erkennen über den Herrn. Das kann etwas erkennen über die Wege Gottes. Das kann heißen, etwas erkennen über die Wege in der Geschichte. Jeder Mensch hat eine Geschichte, jedes Volk hat eine Geschichte. Und da kann man etwas erkennen über das, wie Gott wirkt und wie Gott auch Konsequenzen gibt für gewisses Handeln. Ja. Zeugnisse aus der Geschichte, Zeugnisse aus der Mission oder aus der Nachbarschaft oder irgendwo. Ein Wort der Erkenntnis, das ist sehr reich, das ist Übermittlung von Fakten, natürlich auch Fakten aus der Bibel, aus dem Leben, aus der Erfahrung. Vers 9, noch einem anderen Glauben in demselben Geist. Also Glauben ist ja in verschiedenen Maß vorhanden, sagt Paulus in Römer 12, Vers 3. Glauben ist in verschiedenen Maße bei den Christen vorhanden, und dann kann ich also von dem anderen, seinem Glauben, etwas schöpfen, etwas bekommen. Das geschieht sehr häufig, sehr häufig. Der eine ist entmutigt, dann kommt der andere ermutigt und sagt, du schau, da ist der Herr dahinter in dieser Geschichte, die du erlebst. Da ist der Herr dahinter. Du hast es noch nicht erkannt. Und schon langsam dämmert es, da ist der Herr dahinter. Ah, der will, dass ich ihm vertraue. Dann habe der Bruder mich ermutigt, zu vertrauen, dem Herrn. Irgendeine Schwierigkeit, ah, da ist der Herr dahinter. Oder man erlebt Erfolg. Und dann erkennt man, das war der Herr. Wie der Petrus, oder? Und die anderen Fischer. Da war Gott, plötzlich viele Fische, und dann sagt einer, das war der Herr, Johannes, das war der Herr. Nachher erkennt man am Erfolg, das war der Herr. Und das ermutigt die anderen zum Glauben. Aber bitte, man darf nur glauben, wo man eine Verheißung hat. Man darf nur glauben, wo man Fakten hat. Man darf nicht glauben, wo man keine Fakten hat. Also einer sagt, ja, du musst einfach fest glauben, dann wirst du gesund. Ja, ich habe doch gar keine Fakten, steht da nirgends in der Bibel, dass ich gesund werde. Entweder sterbe ich an meiner Krankheit oder ich werde gesund. Oder ich sterbe mit meiner Krankheit, ja, oder ich werde gesund, irgendwann. Aber es steht nicht in der Bibel, dass jeder Christ gesund wird. Sonst gäbe es keine Kranken in der Bibel. Oder gäbe es keine, die krank bleiben in der Bibel. Also, ich darf nur glauben, wo ich weiß. Ich darf nur das glauben, was ich weiß. Das wäre sehr gefährlich, wenn ich was glauben würde, was ich nicht weiß. Jemand führt mich aufs Eis und sagt, geh nur aufs Eis. Ja. Und dann wird man aufs Glatteis geführt und fällt hinein. Ja. Ja, du musst nur glauben. Das hilft überhaupt nichts, wenn ich glaube. Das Eis ist zu dünn. Ich brauche Fakten. Aber wenn jemand sagt, du, ich habe gemessen, es ist 50 Zentimeter tief, 50 Zentimeter dicke Eisschicht. Okay, dann habe ich Fakten. Dann kann ich vertrauen. Kann ich mit dem Auto drauf fahren vielleicht. Ja. Also, Glaube ruht auf Fakten, auf Tatsachen, die Gott verheißen hat. Und wir müssen in der Bibel genau schauen, gilt diese Verheißung wirklich jedem Christen? Oder ist es eine Verheißung, die nur einem besonderen Christen gilt? Wenn es nur eine Verheißung ist, die nur einem gilt, dann muss ich Acht geben, dass ich nicht meine, die gilt jetzt mir. Das darf ich nicht. Das wäre gefährlich, oder? Der Chef gibt dem Mitarbeiter einen Brief mit und sagt, bitte geben Sie dem Vorarbeiter diesen Brief. Und der Mitarbeiter denkt sich, ah, ich schaue mal nach, was da steht. Dann steht das, Sie bekommen Lohnerhöhung. Und er freut sich, ich bekomme Lohnerhöhung. Nein, der Brief ist nicht für dich, er ist für jemand anderen. Ja. Also, ich muss Acht geben, für wen ist das geschrieben, was ich in der Bibel lese. Wenn ich sehe, das ist eine allgemeine Verheißung für jeden Christen, dann kann ich sie in Anspruch nehmen. Wenn das nicht für jeden Christen gedacht ist, die Verheißung, dann darf ich sie nicht in Anspruch nehmen oder muss vorsichtig prüfen, ob das wirklich, ob das vielleicht mir auch gilt. Ja? Der Zusammenhang kann mir dann helfen. Einem anderen die Gnadengabe des Heilens, hier steht eigentlich der Heilungen oder des wiederholten Heilens. Also es gab jedenfalls damals in Korinth Menschen, die hatten Gnadengaben des wiederholten Heilens. Die Mehrzahl heilen wird wahrscheinlich meinen, dass man wiederholt heilen kann. Das heißt, dass man für jemanden gebetet hat oder vielleicht sogar die Hände aufgelegt hat, wie das damals geschah. Wenn man gebetet hat, hat man ja die Hände aufgelegt über den man gebetet hat. Der Vater über den Kindern hat die Hände aufgelegt, ja. Das war ein äußeres Zeichen, Handauflegung war ein äußeres Zeichen, das das Gebet begleitet hat. Und dann wurden die Menschen gesund, nicht immer alle, aber manchmal wurden Menschen gesund, oder oft vielleicht sogar. Und das ist auch eine Offenbarung des Geistes. Der Heilige Geist hat hier gewirkt, indem der Mensch gesund wurde, aufgrund des Gebetes, das gesprochen wurde. Nun, das haben wir natürlich, das gilt nicht für jeder Mann und für immer und für alle Zeit, dass man immer, wenn man betet für jemanden, dass der dann gesund wird. Das steht ja auch nicht in der Bibel. Steht nirgends in der Bibel, dass man immer, wenn man für einen Kranken betet, dass die dann gesund werden. Aber das sind Zeichen, die denen folgen, die glauben, hat der Herr Jesus gesagt in Markus 16. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Sie werden auf Kranke die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Sie werden gesund werden. Nicht ihr alle und nicht jeder, aber es wird vorkommen, das hat er gesagt. Und es kam vor, sogar sehr häufig in der ersten Zeit. Weil die erste Zeit war ja die Zeit der Wunder. Da wurde das, waren sehr viele Wunder. Die waren eine Bestätigung der Boten. Andere haben keine Wunder getan. Johannes der Täufer hat überhaupt keine Wunder getan. Dann kam Jesus, hat Wunder getan. Die Apostel haben Wunder getan. Andere wieder kamen nach den Aposteln und haben wieder keine Wunder getan. Das heißt, es bestimmt Gott, wann Wunder geschehen. Und Gott hatte natürlich einen guten Grund, warum es damals so viele Wunder gab, damals, als das Evangelium, als die neue Lehre kam nach Israel. Eine neue Lehre wurde bekräftigt durch neue Wunder. Das war bei Elia so, Elisa und Elia, da gab es einen Aufruf zurück zu Gott und da wurden die Boten bestätigt durch Wunder. Aber das heißt nicht, dass es heute noch genauso viel Wunder gibt wie damals. Ja, aber man sagt, ja, aber Jesus Christus ist gestern und heute derselbe, auch in Ewigkeit. Ja, stimmt. Gott ist derselbe. Heißt das, dass er deshalb dasselbe tut? Ich bin derselbe, der ich vor 30 Jahren war. Ich bin derselbe. Tue ich heute dasselbe, was ich vor 30 Jahren getan habe? Nein. Vor 30 Jahren habe ich ganz viele andere Sachen gemacht, die ich heute nicht mache. Gott lässt sich nicht bestimmen, wann er was tun soll. Ja? Er ist der Gleiche im Wesen, aber er tut nicht immer das Gleiche. Und Gott hat in der ersten Zeit viele Wunder gewirkt zur Bestätigung der Boten. Jetzt Vers 10, einem anderen Wirkungen von Kräften, Wunderkräften, also das sind andere Wunder. Das eine waren ja Heilungen. Das heißt, einem anderen Wirkungen von sonstigen Kräften müssen wir ergänzen. Dämonen austreiben, Giftschlangenbiss überstehen, giftiges Trinken und Essen und es schadet nicht, gehen auf dem Wasser, die Schwerkraft überwinden, Gegenstände zum Schwimmen bringen, die sonst untergehen, wie zum Beispiel eine Axt, die ins Wasser fällt und dann schwimmt sie wieder, wie bei Elisa. Totenauferweckungen. Das sind besondere Kräfte, also übernatürliche Kräfte, die gegen die Natur wirken. Wir nennen es Wunder. Ja. Das gab es auch sehr viel in der ersten Zeit, als die Wunder noch sehr stark waren in der Apostelzeit. Und auch bei Elia und Elisa gab es das viel. Später ist das dann abgeklungen, so wie diese starke Wunderwirkungen. Heute haben die Wunder nicht mehr die gleichen Funktionen wie damals. Heute sind Wunder, tut Gott immer noch Wunder, auch im materialistischen, auch im physischen Bereich tut Gott Wunder. Das gibt es, aber nicht so oft. Aber es gibt es, dass Gott Wunder tut. Nur dürfen wir nicht Wunder erwarten, dass Gott das tun müsse. Nein, das können wir nicht. Im Gegenteil, es gibt auch den Feind, der Wunder tun kann, sagt die Bibel. Deshalb muss man Acht geben, wenn ein Wunder geschieht, heute, damals auch, wenn ein Wunder geschieht, muss man immer Acht geben, was lehrt der, der das Wunder getan hat? Was lehrt er? Welcher Geist steckt dahinter? Einem anderen Prophetie oder Weissagung steht bei Ihnen vielleicht, Prophetie, das heißt Wort Gottes vom Heiligen Geist geschenkt. Ein Wort Gottes, das vom Heiligen Geist geoffenbart wird. Ein Reden vom Heiligen Geist her, heißt das. Das gab es natürlich in erster Linie bei den Propheten im Alten Testament und auch bei den Aposteln im Neuen Testament. Die konnten sagen, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Heute gibt es das nicht mehr, weil wir heute das Wort in dem Sinne, diese erste Prophetie im ersten Sinne des Wortes, haben wir heute nicht mehr. Heute kann niemand sagen, so spricht der Herr und dann sagt er irgendetwas. Er kann sagen, so spricht der Herr und kann auf die Bibel deuten. Das darf er. Das heißt, wir haben heute schon, das Fundament ist schon gelegt, das heißt, das Wort Gottes ist gesprochen, so spricht der Herr, das ist aufgeschrieben worden durch die Apostel und vorher durch die Propheten im Alten Testament. Das, was wir heute haben, das ist Wort Gottes, das haben wir in der Hand. Dieses Wort Gottes gibt es nicht mehr. Gibt es nur noch schriftlich. Aber es gibt sehr wohl noch ein prophetisches Reden heute, dass Gott jemandem was aufs Herz legt. Und sagt, ich muss das sagen, ich habe ein Anliegen, ich muss das rüberbringen. Und dann spricht er, aber da spricht er nicht, so spricht der Herr. Dann sagt er, Geschwister, ich habe ein Anliegen und ich möchte das weitergeben. Und dann müssen die anderen Christen das prüfen. Kapitel 14 werden wir das dann lesen. Weil wenn heute jemand spricht, wenn ich spreche, ja, ich spreche etwas, dann müssen Sie prüfen, ob das, was ich spreche, wirklich mit der Bibel übereinstimmt. Ob das Hand und Fuß hat. Ob das überhaupt so sein kann, was der da sagt. Das heißt, heute gibt es nur noch ein prophetisches Reden, das geprüft wird, das geprüft werden muss. Na, wir kommen noch in Kapitel 14 darauf zu sprechen. Einem anderen Geister zu unterscheiden, also feststellen, was sind das hier für Geister am Wirken? Ist es der Heilige Geist oder sind das andere Geister? Und bitte denken, meinen Sie nicht, dass die Dämonen draußen bei der Tür stehen bleiben am Sonntagmorgen? Das ist nicht so. Die Dämonen sind oft auf der Kanzel. Oft und oft. Wir müssen Acht geben, was wird eigentlich gesprochen von der Kanzel? Ist das wirklich das, was das Heilige Wort Gottes sagt? Oder ist es was anderes, was Falsches? Wenn es was Falsches ist, nun, da hat der Feind was drunter mischen können. Dann müssen wir das wieder ausmerzen und sagen, Moment mal, da stimmt einiges nicht ganz, wir müssen das korrigieren. Das kann man im persönlichen Gespräch machen oder wenn es was Dringendes ist, muss man es vielleicht an Ort und Stelle gleich klären, je nachdem. Aber es gibt viel Falsches, das verkündigt wird. Und das ist der Feind. Der Feind will, dass was Falsches verkündigt wird. Oder man sagt zu viel. Man sagt mehr, als die Bibel sagt. Und dann kommt ein anderer und sagt, du, warte mal, bleib mal doch beim Text. Oh ja, du hast recht. Ich habe zu viel gesagt. Also gehen wir zum Text zurück. Geister unterscheiden. Ja. Das heißt, beurteilen dessen, was durch die Geisteswirkung hervorgebracht wurde. Einem anderen Arten von Sprachen, bei Ihnen steht vielleicht Zungenreden, ja, das ist dasselbe, Arten von Sprachen, das waren echte Sprachen damals, echte, existierende Sprachen, konnte jemand sprechen, ohne sie gelernt zu haben. Verschiedene Sprachen. Und dann gab es noch das Übersetzen, einem anderen das Übersetzen der Sprachen. nicht auslegen, nicht deuten, sondern übersetzen. Wenn jemand in einer Fremdsprache spricht, dann tut man das übersetzen, nicht deuten. Ja. Also ich bin ja oft unterwegs, zum Beispiel in Russland, und dann rede ich dort und ich habe einen Übersetzer. Und der tut mich nicht deuten, der tut mich übersetzen. Ich hoffe, dass er mich übersetzt. Ja. Dass er nicht, dass er mich irgendwie interpretiert und sagt, ja, ich meine, er meint so irgendwas Ähnliches. Nein, der soll genau das übersetzen, was ich sage. Ja. Sprachen werden übersetzt. Bei uns steht manchmal in der Bibel das Wort hier auslegen oder sonst was. Da dürfen Sie korrigieren. Übersetzen steht hier. Sprachen und das Übersetzen von Sprachen. Diese Sprachen, von denen werden wir noch reden, Kapitel 14, das erspare ich mir jetzt. Dann das nächste hier, Vers 11, wie sie verteilt werden, diese Gnadengaben. Das ist hier der fünfte Punkt auf der Folie. Vers 11, dieses alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem sonderlich zuteilt, so wie er will. Also das habe ich heute schon mal erwähnt, dass wir können das nicht selber bestimmen, welche Gnadengaben und welche Offenbarungen des Geistes es gibt, sondern das macht der Heilige Geist, macht er selber.